Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour-Video-Podcast-Folge. Und ja, der geneigte Zuschauer auf YouTube sieht direkt, ich bin heute nicht allein. Ich habe das spannende Thema Agenturgründung, alles auf Start, wie man von null wieder beginnen würde, ohne großes Budget. Ich habe mir gedacht, das ist ein perfektes Thema, um das mit meinem guten Kumpel Martin Rosi zu besprechen. Moin moin, Martin, ich grüße dich.
Ja, servus Fabian, freue mich wie immer bei dir in den Office-Sys, ja, im Office zu sein und mit dir gemeinsam, ja, Podcasts und YouTube-Videos zu machen.
Heute bisschen Kuschelversion, weil wir leider nur ein Mikrofon haben. Aber ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer sind da jetzt nicht abgeneigt.
Wir reden beide sehr laut.
Wir reden richtig laut, genau. Ja, Martin, wir starten mal direkt durch. Ohne großes Budget, Martin, nur mal ganz kurz zu deiner Person. Ich glaube, du warst schon so oft bei mir im Podcast, bist im Video. Wir müssen jetzt nicht so groß dich noch ankündigen. Bist der Inhaber der WSQ und hast ja auch schon die eine oder andere Agentur, die eine oder andere Unternehmen gegründet. Hast, denke ich mal, über 20 Jahre Erfahrung? Kommt das hin? 20 Jahre?
12 Jahre, ja. 15 Jahre.
15? Ich wollte gerade sagen, deine erste Agentur? Ja. Willst du über die noch reden?
Können wir alles gerne machen, aber die erste Agentur war auch eine Online-Marketing-Agentur.
Ja, also ich will nur mit sagen, du hast fucking viel Ahnung. Ja, ja, keine falsche Bescheidenheit. Und ja, das Thema natürlich ohne großes Budget, ganz, ganz wichtig für die geneigten Zuschauer, Zuhörer da draußen. Wie würdest du denn eine Agentur starten ohne großes Budget? Wir haben einfach mal verschiedene Fragen aufgeschrieben. Meine erste Frage ist, weil es eben brandaktuell ist mit den Google AI Overviews zum Beispiel. Die erste große Frage, eine Agentur aufbauen, würdest du wieder eine SEO-Agentur aufbauen oder im speziellen Fall bei dir eine Link-Aufbau-Agentur? Was würdest du da sagen?
Okay, die Frage ist sehr, sehr spannend. Zunächst einmal vielleicht für euch wichtig zu wissen, das Thema bedeutet ja wirklich bei Null anfangen.
Ja.
So.
Ja.
Zu meiner Person, ich habe jetzt in der Vergangenheit nämlich zwei Agenturen gegründet tatsächlich und die erste Agentur mit 1000 Euro Budget und dann innerhalb von 2 Jahren auf 2 Millionen Umsatz gebracht, also Jahresumsatz. Und die zweite Agentur dann mit 2500 Euro Budget, diesmal eine UG gegründet und das innerhalb von 3 Jahren auf 5 Millionen Jahresumsatz. Natürlich nicht alleine, da gibt es eine Geschäftsführerin. Herzliche Grüße an Justina Kunkel, aber nur um das mal einzuordnen.
Ja.
Okay, jetzt die spannende Frage, wie würde ich starten, wenn ich eine Agentur aufbaue, würde ich nochmal Online-Marketing machen?
Okay. Ich würde so weit gehen, würdest du SEO machen?
Okay.
Das würde ich eigentlich eher wissen.
Okay, also lass uns hier ein bisschen ausholen. Zunächst die erste Frage, die du dir jetzt stellen solltest, weil du bist es wahrscheinlich als Zuhörer oder Zuschauender am Punkt Null. Du möchtest etwas gründen, brauchst aber Orientierung. Wie findest du das jetzt? Als erstes würde ich den Tipp mit auf den Weg geben, nischiges Produkt und nischige Zielgruppe. Mhm. Ja, also sei nicht der Bauchladen, der jetzt gleich eine Digitalagentur gründet.
Der alles kann, der Klassiker.
Der alles kann, eine Digitalagentur oder der Bauchladen, das bedeutet eben auch eine sehr, sehr große Zielgruppe. Das bedeutet eine Vielzahl an Produkten, die du ja auch irgendwie alle formulieren musst und so weiter, auch abarbeiten musst. Also das würde ich dir erstmal nicht empfehlen, den Bauchladen zu machen. Das zweite, was ich sehr wichtig finde, ist, was ist deine Leidenschaft? Was machst du gerne? Okay? Ich sag euch mal warum. Weil Unternehmertum, und Fabian wird das bestätigen, ist super intensiv. Ja, Unternehmertum kann sehr intensiv sein. Ich habe euch einfach mal einen Tag von mir mitgebracht. Den habe ich vorher, ja, mal Revue passieren lassen, reflektiert. Das war nämlich der 17.04.2025, also letzten Donnerstag. So, um 4 Uhr aufstehen. Okay. Vom Geschäftstermin ging es dann also zurück ins Büro. Dann habe ich erstmal auf der Zugfahrt,
du hast wirklich alles aufgeschrieben.
Ich habe alles aufgeschrieben. 50 offene und wichtige E-Mails beantwortet, 50 Stück. Dann 2 Stunden operativ an unserer Akademie für SEO gearbeitet. Bedeutet, ich bin als Unternehmer nicht nur jemand, der koordiniert, sondern auch operativ wirklich was macht. Ich habe Toolbeschreibung für AFS Tools online gestellt. Dann hatte ich das erste Meeting mit der Geschäftsführerin Justina Kunkel, Impuls Q. Dann Meeting mit einem Teamlead. Und wenn du ein Meeting hast, dann reden die auf dich ein. Und du musst denen ihre Sorgen und Nöte versuchen, in Lösungen umzuwandeln und dann eben zu beheben. Dann hatte ich ein Meeting mit dem Investor, weil wir gerade, ich habe es hier vorhin erklärt, ein bisschen im Gespräch sind, eine andere Digitalagentur zu übernehmen. Dann musste ich ein Interview vorbereiten, ja, für ein Unternehmensmagazin, dann Vorbereitung für einen Podcast, dann bin ich Sport gegangen. Wir sind gleich am Ende, aber nur, dass du einen Eindruck mal gewinnst. Dann hatte ich, wir haben eine neue Konferenz, die What About Konferenz, wo wir gerade planen.
Gar nicht. Okay.
Ja, kommt noch, sage ich dir später im Privaten. Du bist der Erste, der mehr Details erfährt, aber eine Konferenzplanung, egal was ihr plant, aber ich hatte eine Planung und dann war es 2 Uhr nachts. Dann bin ich schlafen gegangen. Das heißt, ich hatte an diesem Tag 22 Stunden.
Ja, um 4 Uhr warst du schon wach. Ja, krass.
So. Und was es auch heißt, es war ein Donnerstag bei uns, es war also vor Freitag, vor Karfreitag, da geht auch mal eine Party ab in Reutlingen.
Du machst Partys?
Genau, und das ist das Problem. Mich haben auch Freunde gefragt, ob ich mit auf Party gehen könnte. Den habe ich abgesagt. Also das meine ich mit intensiv, ne? Ja.
Ich meine, du schilderst jetzt ja direkt in Leben aus einer Agentur, wo du ja schon was erreicht hast. Also was hast du gesagt, 5 Millionen Jahresumsatz. Wenn wir ja ganz klein anfangen, dann hast du ja solche Termine erstmal nicht. Du musst dich ja erstmal selbst motivieren wahrscheinlich.
Okay, kann ich dir auch eine Antwort drauf geben, wie es am Anfang ist? Also zunächst, du wirst beginnen mit Minimum 10 bis 12 Stunden Arbeitstagen. Die ersten 3 Jahre. Vergesst Work-Life-Balance, vergesst es einfach. Ja, sagen wir es anders, da hilft dir auch kein Dirk-Kräuter-Mindset. Ja, da hilft es dir nicht, wenn du zu Coaches rennst und dich berieseln lässt. Das hilft dir nicht. Da ist auch keine Romantik hinter. Also diese 22 Stunden Arbeit oder diese 10 Stunden Arbeit sind nicht sonderlich toll immer. Ja, das ist kein romantisches Unternehmertum.
Ich glaube, also klar, du zeigst jetzt hier die Schattenseiten auf. Ich kann ja mal sagen, wie ich das sehe.
Ja.
Ich sitze eh vorm PC. Ob ich jetzt arbeite oder ob ich jetzt irgendwie dummen Film gucke, ich sitze eh immer vorm PC. Und deswegen arbeite ich halt lieber, mache da was Produktives. Also für mich persönlich kommt das gar nicht so erdrückend vor. Natürlich will ich auch voll am Arsch, wenn ich um 4 Uhr aufstehe und um 22 Uhr erst ins Bett komme.
Und genau das ist eben der Unterschied. Deshalb bist du ja Unternehmer. Okay? Ja. Und diese Fragen, die ich jetzt hier, oder dieses Bild, was ich euch gezeichnet habe, das müsst ihr halt einfach vorher wissen oder euch mal zu Gemüte führen. Wenn ihr nämlich denkt, dass Dirk Kräuter und Co. das rare Unternehmerleben ist oder rumreisen, dann würde ich da schon mal erstmal von der Agenturgründung Abstand nehmen. Ja, dass du das anders gemacht hast, das wissen wir natürlich beide. Du bist also müde, du musst aber trotzdem für deine Vision arbeiten. Und hier, vielleicht das noch vorneweg, hier zählt halt nur eins. Charakter. Ja, Erfolg fängt da an, wo andere aufhören. Dann wirst du erfolgreich. So, jetzt... Ich weiß, ich hole...
Du Wahnsinn, geil vorbereitet.
Ich hole natürlich jetzt ein bisschen aus, aber ich versuche die Frage zu beantworten, wie es am Anfang ist, okay? Ja. So, ich komme auch gleich dazu, was ich gründen würde. Es wird gleich konkreter. Aber was würde ich also machen, wenn ich zu Beginn an der Agentur bin? Ja, ihr habt jetzt euer Warum geklärt. Das habt ihr jetzt beantwortet. Anhand meines Beispiels konnte ich euch das skizzieren. Das zweite ist... Ich würde als erstes, weiß nicht, ob du mir zustimmst, ich glaube, du als Mensch würdest mir zustimmen oder als Unternehmer, die ersten 4 Wochen, könnte auch länger sein, aber die ersten 4 Wochen würde ich Instagram, Social Media abschalten,
ja.
würde mir 10 Bücher bestellen zu dieser Thematik, wo ich eine Agentur gründen würde und würde lesen.
Ja.
Fähigkeiten aufbauen.
Lesen, selbst umsetzen, Praxis und das ganze Social Media, das frisst so viel Zeit.
Ja.
Also bin ich völlig bei dir. Social Media blocken erstmal.
Genau, Social Media eben blocken. Du kannst mir glauben, das kann ich dir jetzt aus über 15 Jahren sagen, ein Erfolgsfaktor bei uns war immer, wir haben dann weitergemacht, wo unsere Wettbewerber 9-to-5 nach Hause gegangen sind. Wenn du also Social Media streichst und wirklich dich hinsetzt, ein Buch liest, die Frameworks dahinter verstehst, rausschreibst, wichtige Dinge für deine Website auch schon rausschreibst, Prozesse langsam im Kopf beginnst zu bauen, dann hilft dir das unfassbar viel. Übrigens, bei beiden Agenturen habe ich es genau so gemacht. Krass, also ich habe mich eingeschlossen, 1-2 Monate und habe genau diesen Weg.
Also in deinem Beispiel, du hast also alles über SEO, Suchmaschinenoptimierung dir selbst beigebracht.
Genau, ich habe mir sehr viele Bücher geholt auf Amazon. Ich bin nicht auf Workshops gegangen oder sonstiges und habe angefangen zu lernen.
So habe ich es auch gemacht.
Also du musst am Anfang dieser Karriere, die du gehst, diesen Schritt, den du gehst, musst du nicht der perfekte Unternehmer sein. Die Kunden kaufen eine Dienstleistung bei dir, die kaufen nicht,
den geilen Unternehmer,
Die kaufen nicht, dass du ein Unternehmer-Mindset hast. Das vergessen viele.
Ja.
Die wollen erst Unternehmer sein und dann ein bisschen auch die Sachen machen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen.
Bin ich völlig bei. Ich würde auch den Begriff Mindset würde ich direkt löschen. Also, ich weiß gar nicht, Jan Böhmermann hat es gesagt, wer von Mindset spricht, hat den Verstand verloren.
Genau.
Genau
so ist es.
Mach deine Dienstleistung richtig geil.
Ja.
Also, ob es einzigartig gemacht werden kann, sei mal dahingestellt, aber sei richtig, richtig top und dann kommen die Leute auch zu dir und bleiben auch bei dir.
Ganz genau. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zum Vertrieb zu. Vielleicht noch eine Sache, bevor ich jetzt konkret werde, was ich gründen würde. In der Anfangszeit neigt man gerne dazu, sich selbst als Unternehmer zu bezeichnen. Man druckt diese klassische Visitenkarte und hält die jedem ins Gesicht auf Afterwork-Veranstaltungen und so weiter. Man klopft sich also permanent auf die Schulter. Du bist am Anfang kein Unternehmer. Du bist am Anfang nur für deine Kunden da und baust dann dich selber, transformierst dich selber langsam zum Unternehmer. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ein Unternehmer ist werteorientiert, er tut etwas für die Gesellschaft, er tut was für die Familie. Er denkt nicht nur, wann kriege ich meinen nächsten Porsche, meine nächste Uhr, das kommt erst nachgelagert, ja, nicht ja, zu ja. Beginn. Viele leasen am Anfang halt einfach schon Auto.
Das sollte auch nicht dein Ziel sein, direkt das Rennauto zu haben, also weiß ich nicht.
Also wenn man solche Ziele hat, dann holt einen das eh später ein, aber jetzt nun zur konkreten Frage oder Antwort, was ich denn gründen würde. Ich würde heute... Ich sehe eine Riesenchance im KI-Markt. Okay. Ich würde also persönlich eine KI-Beratung aufmachen, eine Dienstleistung anbieten, wo ich Unternehmen dabei helfe, KI in Prozessen zu implementieren, wo ich für Automatisierung dabei helfe, bei Content-Kreation. Ja, da ist ja ChatGPT und die ganzen anderen KI-Tools sehr, sehr stark. Also das würde ich als erstes machen. Warum? Die Branche ist in den Kinderschuhen. Mhm. Sie ist sehr zukunftsträchtig. Und es gibt unfassbar wenige wirklich gute Experten. Also viele schreiben ja auch voneinander ab, keiner prüft es so wirklich und so weiter. Ich glaube, wenn man hier sich weiterbildet, kann man schnell einen Expertenstatus bekommen.
Ich finde, KI-Beratung bin ich bei dir. Ich finde es extrem komplex. Also wir haben ja, habe ich ja gerade vorhin gezeigt, so ein kleines CRM-Tool gebaut, bauen gelassen, auch mit Automation, mit verschiedenen Tools, Make.com etc. Ja. Das war so fucking komplex. Also wenn ich das mir selbst beigebracht hätte, der hätte ich Jahre gebraucht. Und das muss man sich natürlich auch entscheiden. Für was entscheide ich mich? Doofer Doppelwort. KI natürlich so gesehen ein guter Markt, weil es komplex ist. Ja. Aber kann auch vielleicht zu komplex sein. Muss man halt schauen, wie nerdy ist man, wie hat man Bock drauf.
Ja, also vielleicht, um die Frage noch zu beantworten, ob ich jetzt noch eine SEO-Agentur gründen würde. Ich muss ehrlich sagen, ich bereue es nicht, dass ich es damals gemacht habe. Ich glaube, die bestehenden alten Hasen, also auch wie du, die jetzt schon über jahrzehntelanges Wissen verfügen, für die ist es immer noch ein super lukrativer Markt. Aber der Wettbewerb als solcher ist natürlich auch super intensiv. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der Stellenwert SEO im gesamten Marketingmix auch ein bisschen abnimmt.
Boah, schwer zu sagen. Also ich bin völlig bei dir, dass da ein hoher Wettbewerbsdruck ist, dass viele das machen. Und der Stellenwert von SEO, das ist total schwankend. Also kennt ihr ja auch, mal gibt es viele Anfragen und mal gefühlt hat keiner Bock auf SEO. Mhm. Das ist wirklich ziemlich crazy. Das ist so sehr, sehr schwankend, das
Stellenwert. Aber wenn ich es mir heute überlege, vor 10 Jahren, wenn jemand gefragt hätte, nimm mir an, einen Friseur oder einen Handwerker, der gesagt, Martin, brauche ich eigentlich eine Website? Dann hätte ich sofort vor 10 Jahren gesagt, ja. Heute sagt dir jeder, naja, warte mal, Google My Business. Brauchst du überhaupt eine Website, brauchst du da einfach nur einen Eintrag, ob du gefunden wirst. Mhm. Du bist also permanent auch in diesem disruptiven Wandel, worauf du dich als Unternehmer immer einstellen musst, da musst du immer offen für bleiben. Sprich, auch Content-Kreation über Social Media, also Social Media als solches, bringt mittlerweile bei vielen genauso viele Sales wie über Google.
Ja, klar. Ja,
also das meine ich damit, da wären wir zumindest von der Zukunft KI oder Social Media tatsächlich. Ja, wobei man fairerweise dazu sagen muss, Social Media ist natürlich auch krass überlaufen.
Ja.
Also deswegen genauso heftiger Wettbewerb.
Ja, also ich glaube, da macht es auch sogar Sinn, sich natürlich zu spezialisieren, aber vielleicht auch noch ein paar Jahren zu sagen, ja okay, ich habe jetzt ein paar Kunden, es ist schwierig, neue Kunden zu gewinnen, kann ich denn andere Leistungen meinen Kunden anbieten, ohne wie im Bauchladen rüberzukommen und ihnen natürlich trotzdem Mehrwert liefern. Also Klassiker ist natürlich, eine SEO-Agentur bietet auch gerne mal SEA an, ist liegt ja auf der Hand. Also da kann man sich vielleicht auch mal irgendwie einstellen, dass man niemals auslernt. Ja. Diese 10 Bücher in den ersten 4 Wochen, das kann man kontinuierlich fortführen. Also kannst dich immer weiterbilden.
Ja. Da hört niemals auf. Musst du auch.
Ja. Okay, gut, dann hätten wir das abgehakt, ja. Jetzt gehen wir mal so auf einzelne Punkte an. Wir haben jetzt, nehmen wir an, Martin hat seine KI-Beratung, wie nennen wir die, zum fröhlichen Martin-KI-Berater.
Ja. Prosi-KI.
Prosi-KI.ai. Und wie wichtig ist denn jetzt der Vertrieb für sowas? Kommen die von alleine, die Kunden, oder reicht eine geile Webseite zu haben? Was ist denn so dein...
Wie war es bei dir? Kamen die von alleine?
Leider nein. Verdammt.
Ja, also... Ich glaube, Fabian Bricht dir das an, was jeder gestandene Agenturinhaber oder Agenturinhaberin fühlt? Die Kunden kommen natürlich nicht von alleine. Also dieses Trugbild, diese Illusion, du baust eine Website und dann wartest du nur, bis in deiner E-Mail ein ausgefülltes Formular landet mit einem Lead. Passiert, ja, wenn du gestanden bist, aber am Anfang wird es nicht passieren, weil dich keiner kennt. Das heißt, erstmal Vertrieb bist du selber. Ja. Also wenn du Unternehmer bist, Fabian, wir haben darüber stundenlang gesprochen, wenn du Unternehmer bist, musst du den Vertrieb machen, vor allen Dingen zu Beginn.
Ja, ja.
Also ich möchte nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, um den Rahmen jetzt nicht zu sprengen, aber in 12 Jahren ist es mir wirklich extremst schwer gefallen, eigene Vertriebsabteilungen, Departments aufzubauen. Am Ende musste das immer die Geschäftsleitung machen.
Ja, das ist das Wichtigste. Ohne kontinuierlichen Vertrieb gehen auch die meisten Agenturen einfach zugrunde. Ist einfach so.
Ganz genau, und das ist ein wichtiger Punkt. Also ihr kennt ja alle diese Statistiken, Startups, 9 von 10 Startups gehen pleite. Ja, warum gehen die pleite? Guckt euch die Studien an. Die Studienlage ist da sehr, sehr klar. Die sagen ganz einfach, im Marketingvertrieb wurde nichts investiert. Ja, wenn ich also heute ein Unternehmen sehe, was in die Schieflage geriet, das gibt man selbst nicht gerne zu, aber es ist oftmals der fehlende Vertrieb. So, jetzt daraus kann jetzt natürlich niemand seinen Vertrieb aufbauen aus diesen Tipps, ja, die kennst du vielleicht selber, das sagen dir vielleicht auch andere, aber jetzt vielleicht aus meiner Erfahrung, was dir empfehlen würde für den Vertrieb. Ja. Also, ich bin ein Riesenfan von Gesprächsleitfäden, ja, bedeutet also, setzt euch hin und überlegt mal, was sind die Einwände eurer Kunden. So, macht Rollenspiele, um diese Einwände kennenzulernen, lest ganz viel und so weiter, also auch da kann man im Vertrieb, gibt es ja auch unfassbar viele nützliche Blogbeiträge oder YouTube-Videos, also alles kostenfrei. Wir sind ja bei null Budget in der Agenturgründung.
Ja.
Und dann würde ich Gesprächsleitfäden entwickeln, alle Einwände 1 zu 1 runterschreiben. Und dann würde ich die in- und auswendig lernen. Das Gute ist, ich möchte dich nicht verunsichern, das Gute ist, die Kunden haben immer dieselben Einwände.
Das ist schon mal gut.
So, ja, also nach 12 Jahren kann ich dir sagen, zumindest jetzt im Linkverkauf, da gibt es vielleicht 10 Einwände, die unterscheiden sich nicht. Die Antwort unterscheidet sich irgendwann, weil sich die Lage oder Situation bei Google ändert. Aber prinzipiell sind es immer dieselben Dinge. Ja, also wenn du es einmal lernst, würde es dir immer helfen. Dann würde ich anfangen, ich habe dir gesagt, Instagram löschen. Ja, oder zumindest deaktivieren.
Und dann wieder aktivieren.
Dann würde ich es wieder vielleicht LinkedIn zumindest aktivieren. Dann würde anfangen, auf LinkedIn eine eigene Brand aufzubauen.
Ja. Ja.
Wir beide wissen, dass das nicht einfach ist, dass es mit unfassbar viel Aufwand auch verbunden, aber es gibt ja auch viel zurück. Ja, also auch Kunden kriegt man dadurch leichter, wenn man jemand ist, dann kann man auch andere Gelder rechtfertigen, andere Entlohnungen, ja, Stundensätze und so weiter. So, das würde ich dir empfehlen. Das nächste und letzte, was ich dir empfehlen würde, ich bin immer noch nach wie vor ein Fan von der Website. Ja, ich würde eine eigene Website aufbauen, aber bitte, tu mir den Gefallen, wenn du eine Website in 2 Tagen aufbaust, dann ist die Website mit Sicherheit scheiße. Ja, ich sag das mal ganz deutlich. Ich kann dir nur sagen, wir haben, sag mal, 7 Jahre habe ich die Website mehr oder weniger selbst gebaut.
Mhm.
So, wir hatten keinen Webdesigner, wir hatten keinen Texter, wir haben keinen Grafiker dran gesetzt und einen Onpager sowieso nicht. Ja, wir waren ja eine SEO-Agentur. Dann habe ich das vor 2 Jahren, 1 Jahr lang komplett selbst überarbeitet, also die impulsq.de, und seltsamerweise, wenn man konzeptionell arbeitet und sich ein bisschen mehr Gedanken macht, auch in sich im Wording, Stichwort Storytelling und so weiter, geht auch auf Webseiten, habe ich erst vorgestern gemacht, dann kommen die Kundenanfragen und mittlerweile liegen wir schon, sagen wir, bei 1 bis 2 pro Woche. Aber es finden Anfragen statt. Vorher haben die gar nicht stattgefunden, über Jahre hinweg.
Scheiße, okay.
Das wären so meine Vertriebstipps.
Geil. Also, wenn ich da meinen Senf noch dazugeben darf, also ich habe noch nie einen Gesprächsleitfaden aufgeschrieben. Wir machen halt anders Vertrieb. Ich habe ja auch relativ klein angefangen. Also ich habe meine eigene Website relativ schnell aufgebaut und die war extrem scheiße, die war extrem hässlich. Habe sehr, sehr viel in Content investiert. Also sei es mit YouTube haben wir, glaube ich, gar nicht so früh gestartet. Aber wir haben sehr viele Blogartikel geschrieben. Wir haben Podcast gestartet. Wir haben versucht, halt eine kleine Brand aufzubauen. Heutzutage würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so einen Blog aufbauen.
Richtig.
Ich würde das auch auf Social Media auslagern, sei es YouTube, über YouTube-Videos oder eben über Shorts oder eben auf LinkedIn, wobei ich kein Fan bin von LinkedIn-Posts, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe ab und zu kriegen wir ein paar Anfragen über LinkedIn. Aber ob darüber jetzt wirklich die geilen Kunden kommen, nur weil du ab und zu mal deinen Senf da irgendwo dazu gibst, wage ich fast schon zu bezweifeln, aber da gibt's auch verschiedene Meinungen. Ich würde halt schauen, dass die Marke bekannter wird und die Webseite geil ist. Und dann kann es schon passieren, dass du eine geile Sichtbarkeit erreichst.
Also hier noch zwei Punkte. Ich unterschreibe das alles. Ich und Fabian sind uns halt sehr, sehr ähnlich. Das würden vielleicht andere Agenturinhaber jetzt nicht unterschreiben. Aber Leistungsseiten auf der Webseite.
Ja, ja, ja.
Ihre Produkte.
Ja.
Das ist manchmal schwieriger zu schreiben als ein Blogpost. Ein Blogpost macht Spaß, du lernst selber was.
Ja, ja.
Aber deine eigenen Dienstleistungen.
Ne? Können wir bei deinem Beispiel ja machen. KI-Beratung hast du, KI-Prozessmanagement, KI-Implementierung,
ja.
Automation,
Content-Kreation. Ja. Also du hättest da so unfassbar viel.
Ja.
Aber das, ich würde immer transaktionell heute auf eine Website gehen, also auf eine Website-Betextung. Den Blog würde ich persönlich nicht mehr. Also ich würde ihn, wir haben ihn auch.
Ja, ja.
Ne? Aber wie viele Kunden kamen wirklich darüber? Ich habe mal gehört, das ist eine spannende oder interessante Anekdote. Mir hat mein Wettbewerber gesagt, Martin, übrigens vielen Dank für die ganzen YouTube-Videos und die ganzen Blogposts. Die lesen wir alle und lernen darüber.
Ne, scheiße.
Linkaufbau. Auf der einen Seite nett von euch. Danke, dass ihr so ehrlich seid und schön, dass ich euch helfen konnte. Auf der anderen Seite, das macht ihr damit. Ihr schult auch die Konkurrenten, auch bei Vorträgen.
Ja? Ja. Du gibst ja immer, du gibst, sag ich schon, 90% deines Wissens weiter und 10% behältst du ein bisschen für dich. Das ist so diese klassische Content-Marketing-Strategie, die hat früher noch besser geklappt. Aktuell habe ich das Gefühl, gefühlt macht jede Agentur gerade Content-Marketing. Ja. Alle haben ihren eigenen Podcast, alle haben ihr eigenes YouTube. Ja. Dann haben sie Social-Media-Team. Da ist schon, das ist einfach härter geworden. Und wie ich jetzt geschaut habe vor 12 Jahren, da gab es Content-Marketing für Agenturen, hat kaum einer einen Blogpost geschrieben. Oder die waren so grottig.
Stimmt.
Und das war ein ganz anderes Umfeld. Also heutzutage wird es natürlich
härter. Das wird schwieriger. Und vielleicht noch ein Satz zum LinkedIn-Post. Ich weiß, welche LinkedIn-Posts du vor deinen Augen hast.
Ja.
Die teile ich auch nicht. Aber LinkedIn hilft, wir bauen ja eine Agentur auf, auch im Recruiting.
Oh,
okay. Ja, weil die Menschen, die den lesen, dann kannst du sofort, die wissen sofort, okay, ich bewerbe mich bei diesem Chef. Wenn ich komplett andere Werte habe, dann werde ich mich dann nicht bewerben. So hast du schon mal Bewerbungen drinne, wo du siehst, okay, die passen schon mal mit deinem eigenen Wertekosmos oder liegen da überein. Ne?
Mhm. Finde ich super. Ja, wir waren eigentlich schon sehr, sehr weit. Wie wichtig ist Vertrieb? Wir haben ja schon wahnsinnig vorweggeholt. Aber lass uns das mal runterbrechen. Wir wollen jetzt den ersten KI-Kunden für dich gewinnen. Hm. Was machen wir denn jetzt, Martin?
Ja, also hier möchte ich auch schon wieder so ein, zwei Illusionen zumindest nehmen. Kunden sind gar nicht so loyal, wie man glaubt. Ja, auch Mitarbeitende sind nicht so loyal, was alles okay ist, aber sie sind nicht so loyal, wie man glaubt. Deshalb, Menschen kaufen von Menschen, wenn du diese Menschen also dort erwischst, wenn sie gerade auf der Suche sind, dann hast du eine hohe Chance, dass du diesen Kunden auch wirklich gewinnen kannst oder dass er wechselt. Ja? Das heißt, was ich empfehlen würde, beispielsweise sind Newsletter-Kampagnen.
Aber du brauchst ja erst die Newsletter-Abonnenten. Oder ja, einkaufen die,
Newsletter. Genau, dazu sage ich jetzt kurz was. Also Newsletter, sorry, vielleicht das falsche Wort. Vielleicht E-Mail-Kampagne, Outreach. Heißt, ich suche mir die E-Mail-Adressen vorher raus. Also ich habe keinen Verteiler, wir fangen ja bei null an.
Ja, ja.
Haben wir übrigens vor ein paar Wochen auch selber gemacht für die AFS-Akademie. Haben wir 1.500 recherchiert. Also 1.500 Leute, die in die Zielgruppe passen von uns für das Produkt. 1.500 recherchiert, also Handarbeit. Da haben wir nichts bezahlt. Wir haben es for free gemacht. Hat natürlich unsere Personalkosten, aber Ende vom Lied, nach 4 Wochen konnten wir Rechnungen in Höhe 5-stellig schreiben.
Nice.
Ja,
nice,
aber Mann. Aber du, da musst du dich halt hinsetzen.
Da okay? musst du
hinsetzen. Mit Work-Life-Balance wäre das wieder nicht, hätte das nicht gepasst, okay?
Weißt du, wie ich meinen ersten Kunden gewonnen habe?
Jetzt bin ich gespannt. eBay.
eBay.de, genau. Okay. Ja, habe ich, glaube ich, schon 1.000 Mal erzählt. Aber eBay.de, ich muss selbst drüber lachen, dass das geklappt hat damals. Es ist eigentlich total bescheuert. Ich würde es heute nicht mehr empfehlen.
Ja.
Ich dachte eigentlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, ich dachte, du würdest anrufen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du E-Mail-Kampagnen meinst. Ich dachte, du würdest anrufen.
Also, ja, Cold Calls?
Ja, Cold Calls dachte ich bei dir.
Oh, also muss ich euch ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von Cold Calls.
Ich hasse Cold Calls.
Ja, wie jeder. Ich meine, Unternehmertum bedeutet auch aus der Komfortzone raus, ne? Aber wenn ich das vermeiden könnte, dann würde ich den ersten Touchpoint über eine E-Mail machen, vielleicht das Nachfassen.
Mhm.
Beispiel, jetzt bei der Kampagne, die ich angesprochen habe, wo wir 1.500 Leute angeschrieben haben, da musste ich dann auch irgendwann sprechen. Aber dann hatten sie den Kontakt schon.
Ja, ja, dann ist es ja schon vorqualifiziert und so weiter.
Bisschen vorqualifiziert und so weiter. Das andere, wo ich einfach ein Riesenfan bin, der ein oder andere wird mich jetzt mittlerweile erkennen, wird wissen, was kommt, es ist die Fachmesse. Ja, nicht die Messe, nicht die Messe im Sinne vom SEO.
Ja, ja, auf keinen wirklich, Fall.
Ja. Genau, den Fehler machen viele.
Ja, ja.
Ja, ist nämlich innerhalb der Komfortzone bleiben und sich selbst beweihräuchern. Außerhalb der Komfortzone gehen bedeutet also, wenn ihr Zahnärzte habt als Zielgruppe, dann geht auf eine Zahnarztfachmesse.
Ja, genau.
So, wie gehe ich vor? Termine machen? Über LinkedIn. Oder per E-Mail. Kannst du machen, wie du willst, aber auf jeden Fall versuchen, Termine zu machen. Dann guckt ihr euch den Floorplan an, also wo sind welche Stände und verteilt das. Und dann geht ihr 30.000 Schritte, geht zu jedem Stand und sprecht und sammelt die Visitenkarten ein.
Mhm.
So, dann ist natürlich klar, nachfassen, A und O machen viele nicht. Also man muss diese Visitenkarten dann auch kontaktieren.
Ja, abarbeiten. Ja,
das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst also wenig schlafen, du wirst dir sehr, sehr viel anhören, also dein Social-Akku geht bergab, also meiner geht zumindest dann immer bergab und ich war schon auf vielen Messen, aber das sei dir gesagt, nicht nur negativ, was ich jetzt hier sage, auch positiv, es hat einen Sinn, du willst eine Agentur aufbauen, danach hast du deinen ersten Umsatz.
Geiler Tipp, ja, finde ich gut. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. Also, Messen ist für dich der heißeste Tipp oder E-Mail-Kampagnen?
Es ist der Tipp, den viele nicht propagieren. Und da deine Zuschauerinnen und Zuhörer natürlich was lernen wollen, abseits des Mainstreams im Unternehmertum messen.
Messen, sehr gut. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da offen bist auch. Ja, wir gehen auch direkt weiter. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Die Zielgruppenbestimmung ist super wichtig. Wie machst du das? Kannst du da vielleicht ein, zwei Tipps geben? Zielgruppenbestimmung? Wie habt ihr das gemacht? Wenn du das verraten möchtest, kannst du ja auch umschreiben.
Oder? Also Zielgruppen ist eigentlich ein spannendes Thema. Die Frage hatte ich auch tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Zielgruppen bedeutet eben auch hier wieder nicht 2 Stunden vorm Rechner sitzen und ein bisschen überlegen, wie mein Idealkunde aussieht.
Mhm.
Also Zielgruppenbestimmung bedeutet wirklich eine Studie auswerten. Also Studien mal gucken zu der Zielgruppe, die du im Kopf hast. Wie ticken die? Ist das Marktvolumen groß genug? Wie ticken die Menschen generell? Passen die auch zu dir?
Mhm.
Kannst du die mit deiner Persönlichkeit überhaupt erreichen? Also Beispiel, ich könnte jetzt mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Wissen nicht eine IT-Firma als Kunden haben, weil die wahrscheinlich anders ticken. Ja. Alles, was du tust, deshalb da auch Zeit investieren, ist immer ein Asset, auch als Unternehmer. Du musst die Zielgruppenbestimmung also am Anfang machen. Die entwickelt sich aber auch. Die ist nicht starr.
Ja.
Also wir haben am Anfang auch gemerkt, okay, wir hatten die Zielgruppe und irgendwann hat sich das gewandelt zu einer anderen Zielgruppe. Das ist alles okay. Aber du musst anfangen, wirklich dich damit auseinanderzusetzen.
Ich glaube, ihr seid ja so groß, ihr habt ja eine bestimmte Zielgruppe, aber ihr guckt ja auch links und rechts ab einer gewissen Größe.
Ja, das stimmt. Ab einer gewissen Größe kann man sich das nicht mehr so ganz aussuchen.
Ja.
Ich würde auch behaupten, ich habe heute, es gibt ja Vertriebler, die propagieren immer, Kunde A und du sollst nur A-Kunden annehmen, keine B-Kunden, keine C-Kunden.
Okay.
In der Realität würde ich sagen, nein, es ist nicht so.
Ja.
Auf LinkedIn würde das wieder passen.
Ja.
Da kriegst du wieder Likes ohne Ende. Ich nehme nur noch A-Kunden an. Ist nicht so.
Ja. Ach, ich liebe einfach LinkedIn. Das war ein Witz. Das war ein Joke. Ja. Ich hatte jetzt die nächste Frage eigentlich geschrieben. Das ist ein bisschen vertriebslastig, aber das ist halt gerade so wichtig. Es ist halt so wahnsinnig wichtig. Deswegen war nochmal die Frage an dich hier. Wie wichtig ist der Vertrieb allgemein? Ich glaube, wir können es jetzt schon ableiten. Wahrscheinlich schon relativ wichtig in deinen Augen. Magst du dazu? Du hast ganz viele Sachen aufgeschrieben. Also zum Beispiel Einsatz eines CRM-Systems. Wann würdest du so ein System hochfahren? Musst du das von Anfang an haben?
Ja, also Vertrieb ist natürlich ausnahmslos wichtig, habt ihr jetzt rausgehört. Okay, hat die Priorität Nummer 1, Vertrieb bezahlt die ganze Party.
Ja.
Das heißt, wenn du noch keine Pipeline hast mit Geld, ja, also irgendwo, wo du Vertrieb gemacht hast, wo sich etwas ergeben kann, kannst du dich nicht hinsetzen und dich zum Beispiel auf einen Vortrag vorbereiten oder auf ein Interview. Also Vertrieb ist immer das oberste, die oberste Prämisse im Allem. So, kannst du auch nicht abgeben. CRM beispielsweise, wie du es jetzt angesprochen hast, finde ich extrem wichtig, weil wenn du wirklich Vertrieb machst, auch kalte E-Mails schickst und so weiter, auch auf Kontakten, also auf Messen gehst, wir haben jetzt ein paar Visitenkarten vom Fabian hier vor uns liegen, da kommt ja einiges zusammen. Das kriegst du nicht strukturiert, wenn du nicht ordentlich strukturiert im CRM arbeitest.
Klar.
Also würde ich sagen, sofort. Und CRMs sind teilweise, wenn ich jetzt so an Pipedrive denke, gar nicht so teuer.
Habt ihr Pipedrive?
Also wir haben für eine Firma haben wir beispielsweise Pipedrive. Gibt tausend andere.
Ja.
Also das kannst du, wie gesagt, nicht abgeben. Ja, Das wäre so, also die Empfehlung, ja, nimm den CRM-System und Vertrieb ist allgemein immer
wichtig. Vertrieb ist wichtig, sich da vorzubilden. Also ich muss da gerade noch mal ein paar Sachen vielleicht auch sagen.
Ja.
Also ich bin mit relativ wenig Vertrieb, habe ich gestartet. Und ich würde immer noch behaupten, dass wir jetzt nicht so die Vertriebssäule sind. Ich kenne Agenturen, die sind halbe Callcenters. Mhm. Das meinen wir jetzt nicht. Also korrigiere mich, falls du es meinst, aber ich kenne dich jetzt schon gut genug, dass du das wahrscheinlich auch nicht meinst. Du musst jetzt kein Callcenter-Agent werden, der die Leute von morgens abends belästigt mit einer Scheiße. Qualifiziere die Leads vor. Ich kenne Agenturen, die machen die billigsten Facebook-Ads, wo du pro Lead 7-8 Euro bezahlst über so ganz normale Instant-Formulare. Ja. Das ist super easy. Klar sind das dann nicht die geilsten Leads, aber die können trotzdem die ersten paar hundert Euro reinbringen. Du musst selbst eh nur selbst ein paar hundert Euro reinvestieren in die Ads. Ja. Das kann am Anfang, sobald ein bisschen Geld reinkommt, kann das auch ein Hebel sein. Remarketing-Ads, Webseite aufbauen, alles hochfahren und dann kommt das. Das ist halt immer noch ein People-Business.
Ja. Ja.
Und wenn die merken, die haben nur eine Vertriebssau, die interessiert sich nicht für mich, die will nur mein Geld, dann hast du direkt verloren, ja, deswegen.
Da hat Fabian auch vollkommen recht und deshalb habe ich das eingangs auch betont, Fähigkeiten aufbauen.
Ja.
Wenn du nämlich wirklich gut bist in dem, was du tust, dann kannst, und Fabian ist ja auch gut in dem, was er tut, das heißt, deshalb erzählt er es aus seiner Perspektive, dass er nicht viel Vertrieb machen muss und die Kunden auch mittlerweile so, auch als Personal Brand, so nehme ich dich hier auch in der Bubble wahr, dann kommen die natürlich auch von sich zu. Wenn du keine Fachexpertise hast, die Leute dich nicht kennen, dann muss natürlich mehr Vertrieb ins Callcenter gehen. Ne?
Das stimmt.
So ist so ungefähr der Widerspruch oder die Korrelation zwischen beiden.
Ja, das ist schwieriger. Martin, wie wichtig sind denn Websites, wenn man mit der Agentur startet? Wie wichtig sind Websites?
Definitiv absolut wichtig. Haben wir jetzt beide schon ein bisschen eruiert, wie wir dazu stehen. Denkt halt dran, was ich eingangs schon erwähnt hat oder in der vorherigen Frage. Textet die Leistungsseiten, informativer Content ist gut, bringt euch was im Brandbuilding, EEAT und so weiter. Aber ich würde Fokus Leistungsseiten setzen.
Definitiv, definitiv. Dann, wie wichtig ist denn Social Media denn? Haben wir auch gerade eben ein bisschen angeteasert, aber wir können es noch mal ein bisschen abschließen.
Social Media würde ich so als semi wichtig tatsächlich beurteilen. Social Media musst du wollen, wenn du eine Personal Brand werden
möchtest. Ja, musst du schon leben, würde ich was sagen.
Ja, theoretisch musst du dafür auch wirklich auch leben. Du musst auch viel aushalten können. Auch Druck. Ja, Druck im Sinne von jede Woche oder jeden Tag.
Jeden Tag,
ja. Was zu posten. Also Social Media ist nicht ganz so easy, ist semi wichtig.
Auch die Kommentare, ja.
Also, auch die Kommentare, die können nicht immer positiv sein.
Da sind schon ein paar Highlights dabei. Also,
auch das musst du aushalten können. Aber ich muss dir ehrlich sagen, jetzt ich persönlich kann damit wirklich extremst gut umgehen.
Mit Social Media?
Also ich kann mit Hate-Kommentare, ich hatte auch schon den ein oder anderen Hate-Kommentar, logischerweise.
Ja, klar.
Erwischt jeden irgendwann im Leben. Aber du musst auch aus deiner Komfortzone rausgehen, beziehungsweise du selbst sein. Also kannst du das wirklich auch darstellen und auch mal beginnen, Social Media zu machen? Daran scheitern ja auch viele, weil sie immer denken, soll ich das jetzt posten oder nicht? Diese ganzen Barrieren im Kopf musst du halt alle auflösen.
Ja, da kommt man schon rein, das stimmt. Lass uns schnell weitergehen. Wie wichtig sind denn Konferenzen am Start eines Agenturbusiness?
Ja. Also Fachkonferenzen, meinst du wahrscheinlich?
Ja, klar.
Jetzt in der Retroperspektive würde ich sagen, ich habe den damals einen höheren Wert beigemessen als heute.
Ja.
Sie sind gut, weil du mal fokussiert fachliches Wissen von anderen aufsaugen kannst. Im Alltag, im Unternehmertum kommst du nicht immer dazu, dich wirklich hinzusetzen, 3 Stunden mal die Website-Boosting zu lesen. Als Beispiel.
Ja, klar.
Bei mir liegt die Ausgabe tatsächlich noch zu Hause. Ich habe nicht einmal reingeguckt.
Scheiße, okay.
So, das heißt also, wenn du dich weiterbilden willst und auch netzwerken möchtest, weil du ein Netzwerk auch an anderen Online-Marketern oder SEOs, egal wo du bist, aufbauen möchtest, weil die vielleicht mal zusammenarbeiten wollen, so haben wir uns ja auch kennengelernt auf der SMX, semi-wichtig.
Ja, heute. Das kann ich unterstreichen. Messen ist eigentlich, haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, für dich wahrscheinlich super wichtig, oder?
Ja, Messen nach wie vor immer noch ein Geheimtipp. Unterschätzen viele. Hier als Beispiel, kann ich glaube ich auch guten Herzens sagen, auch du hast ja begonnen mit Messen, ja, auf Messen zu gehen.
Zumindest hast du den ersten Schritt.
Das letzte Jahr hast du den ersten Schritt gemacht. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Auch SEOcation beispielsweise mit Vanessa Wurster und Lisa Bläser. Die sind auf jeden OMT Clubtreffen. Haben immer einen Stand. Das ist auch natürlich sehr anstrengend, ja. Und die finden sehr oft statt. Aber die konnten ihre Agentur dadurch auch nach oben ziehen.
Nice, ja. Also ich glaube, ich würde mich gar nicht so krass auf Konferenzen, Messen versteifen. Ich würde das so Business Networkings, da gibt es ja total viele.
Ja.
Also wir haben auch früher mal in Düsseldorf mal so Startup-Events besucht etc. Es muss nicht immer die Messe oder die Konferenz sein. Du kannst auch über andere Networking-Events gegebenenfalls Leute, Kunden kennenlernen.
Ich glaube, du hast halt bei diesen persönlichen Sachen, egal wie groß das jetzt ist, immer den persönlichen Touchpoint mit der Person gegenüber. Und die Person gegenüber spürt auch dein Vibe, du spürst der ihren Vibe. Und dann kommt es eben eventuell zum Abschluss. Was ich aber dringend, wirklich, wo ich wirklich drin dringend von abrate, ist, auf Fachkonferenzen, also bei unserem Fall jetzt Campix und weiter, oder bei so einem Startup-Treffen, wirklich vorrangig Vertrieb zu machen.
Nee, auf keinen Fall.
Die Leute finden dich in erster Linie sympathisch und dann sagen sie, ey, was machst du eigentlich? Sagst du On-Page? Und dann, okay, das brauchen wir selbst auch. Also sie kommen lassen, die Leute, ne? Genau. Nicht immer gleich direkt Hardcore-Sales.
Ist ja auch nicht so, du gehst nicht auf eine Messe, auf eine Konferenz und sofort hast du dann die 100 Kunden. Das ist erstmal ein Touchpoint erzeugen und dann kommt der nächste, man vernetzt sich auf LinkedIn oder sonst irgendwo.
Ja.
Darüber, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da ein kleines Netzwerk aufzubauen.
Ja.
Okay, dann das wichtige Thema Mitarbeiter. Ab wann den ersten Mitarbeiter einstellen? Das ist natürlich jetzt sehr allgemein gehalten, aber einfach mal deine Meinung, ab wann den ersten Mitarbeiter?
Also wieder aus der Perspektive, du hast jetzt kein Kapital, ne?
Du hast wenig Budget. Klar, um den ersten Mitarbeiter einzustellen, brauchst du natürlich Budget. Lass uns mal dein Beispiel mit der KI-Beratung. Ja. Die läuft so langsam an. Ihr habt zwei, drei wichtige Kunden. Ab wann kommt denn so ein erster Mitarbeiter, um dich zu supporten?
Ja, also ich persönlich, das mag jetzt vielleicht nicht Lehrbuchwissen sein, was ich jetzt mit dir teile, sage immer zu unseren Geschäftsführern, erst wenn du voll bist als Geschäftsführer, also wirklich voll, nicht eine Woche voll, sondern wirklich 3 Monate voll, wenn du wirklich merkst, okay, ich habe hier einen Druck, ich habe ganz viele Kunden, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Hm. An diesem Punkt kommt man ja irgendwann mal zwangsläufig. Ne?
Ja, klar.
Dann würde ich, das ist bei uns so die Voraussetzung, den ersten Mitarbeitenden einstellen. Ich würde jetzt aber nicht den ersten Vertriebler einstellen. Den Vertrieb würde ich schon bei mir belassen. Ich würde jetzt in unserem Fall, ich bleibe jetzt mal in der SEO-Branche, würde ich einen SEO-Manager einstellen und dem die Kunden geben, damit du wieder Freiraum hast für neue Kunden. Dann ist der erste SEO-Manager voll. Dann holst du den nächsten SEO-Manager, holst mal eine Assistenz und so weiter. Also meine Faustregel ist, es muss so 2-3 Monate wirklich absehbar extremst gut laufen, dass du den ersten Mitarbeiter einstellst.
Definitiv, definitiv, definitiv. Also das kann ich unterschreiben. Holt euch nicht sofort einen Vertriebler, sondern jemand, der euch die Arbeit abnimmt.
Ja.
Und Vertrieb ist Agenturbusiness, meistens man selbst der Vertriebler.
Darfst auch nicht vergessen, auch bevor du Mitarbeiter einstellst, brauchst du eigentlich auch schon gewisse Rahmenbedingungen. Mitarbeiter kosten unfassbar viel Zeit, vor allen Dingen am Anfang.
Ja. Ne?
Du musst sie einarbeiten, du musst sie auch betreuen. Ne? Mitarbeiter kommen auch immer mit Sorgen und Nöten zu dir. Sie müssen auch bezahlt werden.
Ja.
Also du brauchst natürlich auch schon ein bisschen Geld für ein paar Monate. Also wenn du nicht ganz ins Risiko gehen willst, wie ich das immer gemacht habe, solltest du es ein bisschen auf der hohen Kante haben.
Okay.
Also von daher, und vielleicht noch ein zweiter Punkt ist auch Führungsstil. Personalführung, unterschätzt man mal am Anfang immer, ist aber extrem schwer. Also gerade wenn du mehr Leute bist und nicht mehr so den einen Mitarbeiter die ganze Aufmerksamkeit schenken kannst, dann merkst du schon, okay, es ist schwierig.
Ja.
Also da brauchst du einfach schon eine gewisse Erfahrung, beziehungsweise du brauchst auch eine Unternehmenskultur.
Definitiv.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung, um das Wort jetzt zweimal zu benutzen in einem Satz oder in zwei Sätzen, kann ich dir mitteilen, dass wir auch schon Mitarbeitende hatten, die komplett anders gedacht haben als wir, also auch, auch im gesellschaftlichen Kontext. Und es hat immer zu Reibungspunkten innerhalb der Firma geführt.
Mhm.
Wenn jemand eine andere Partei wählt wie du, darf er, aber ihr versteht, was ich meine, also wenn es so Extreme sind, dann kann es auch innerhalb der Firma wirklich zu Spannungen führen.
Ja klar, natürlich, das sind Unternehmenswerte, wenn man die nicht teilt. Also auch hier, mal mein Tipp oder meine Ansicht dazu, auch nicht sofort jeden nehmen, der sich bewirbt. Also wirklich sehr selektiv sein. Hört sich jetzt auch wieder ein bisschen fies an. Natürlich jeden fair behandeln, der sich bewirbt. Aber wir haben uns auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, bevor wir jetzt noch jemanden einstellen. Und die Leute, es hört sich fies an, aber ich war auch lange Zeit Arbeitnehmer und da wurde ich auch auf Herz und Nieren von jedem Bewerbungsgespräch zum Beispiel getestet. Es geht jetzt nicht darum, fiese Bewerbungsgespräche zu machen. Ich gebe mir das Beispiel mal. Ich hatte mal nach dem Studium Arbeitnehmer, wollte ich im Einkauf arbeiten und da habe ich mich beworben gehabt für eine große Fitnesskette und im Bewerbungsgespräch wurde ich gefragt, anhand meiner Stärke, welche Blume wäre ich dann? Und dann guckte ich dann der HRler so an, so richtig und du musst halt echt vor lachen und sagen, ja, mir fallen keine Blumen ein, aber die wollen natürlich nur testen, wie man reagiert mit so saudummen Fragen, aber ich finde, man kann es auch auf eine menschliche Art und Weise machen. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Natürlich. Definitiv. Also einen Bewerbungsprozess brauchst du definitiv. Ja. Auch einen Bewerbungsleitfaden. Also würde ich immer empfehlen, wo du Fragen auch drinstehen, die du stellen darfst, die du nicht stellen darfst, welche Fragen ihr überhaupt stellen wollt, gerade wenn mehrere von euch im Unternehmen gerade recruiten, dass alle auf einer Wellenlänge sind.
Ja.
Aber ich unterschreibe das wirklich aus Erfahrung und wir haben sehr viele Leute eingestellt, aber auch sehr viele Leute mittlerweile auch entlassen müssen. Nicht aus der Not heraus jeden, der halbwegs passt, nehmen, stellt den Leuten mal eine Aufgabe. Auch im Bewerbungsprozess machen wir heute immer, wir stellen eine Fachaufgabe, 2-3 Stück. Fachfragen. Und dann merkst du sofort, Beispiel, ja, sag mir doch mal ganz kurz, was ist mit EEAT gemeint?
Ja.
Da merkst du schon, okay, kann sie oder er es oder nicht? Und dann, im zweiten Schritt sagen wir immer, jetzt stellen wir dir eine Aufgabe, du hast ungefähr eine Woche Zeit, diese Aufgabe müsstest du lösen und dann gucken wir uns noch die Aufgabe an. Immer, wenn du jetzt 2000 Euro bezahlst, brutto, oder Mindestlohn, sagen wir Mindestlohn, dann würde ich diesen Prozess jetzt nicht unbedingt so gehen. Ja? Aber wir reden ja hier von High Potentials oder von Leuten, die vielleicht auch mal jenseits der 5000, 6000 Euro verdienen. Dann musst du dir sicher sein, dass auch das Fachliche passt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir machen zum Beispiel so auch mit Probearbeiten. Damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Muss jetzt ja keine 2 Monate Probearbeiten sein. Ein Tag reicht. Ein Tag merkst du schon, wie jemand tickt.
Genau, ich habe da vielleicht noch einen Tipp für euch, nennt es Schnuppertag, ja, weil wenn du Probearbeit machst, dann gilt das schon, wenn ihr einen Vertrag macht, reicht das schon irgendwie in diese Vertragslaufzeit rein.
Ja, Schnuppertag.
Nennt es Schnuppertag.
Nochmal guter rechtlicher
Hinweis. Aber auch das, wir hatten übrigens hier vielleicht noch eine kleine Anekdote, eine ganz kurze. Wir hatten jemanden rekrutiert, also einen Teamlead von uns, ich kannte ihn persönlich nicht, und der kam dann zum Schnuppertag, der erste Tag. Nee, sorry, er war angestellt. Er wurde angestellt, es war der erste Arbeitstag. Erstmal hat er krank gemacht, 2 Wochen. Dann kam er endlich ins Büro.
Okay.
Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Der ist am nächsten Tag wieder gegangen. Ne? Es war so schlecht. Deshalb, also vielleicht, worauf ich hinaus will, ist, nicht nur gerade in der Anfangsphase auf Homeoffice verlassen oder auf Zoom, sondern lass die Leute auch mal kommen.
Ja, definitiv. Definitiv. Ich finde das persönlich extrem wichtig.
Ja.
Klar, Homeoffice ist natürlich wichtig, moderne Zeiten etc. Aber wie willst du als Team wachsen, so ein Teamgefühl bekommen? Wie willst du diese Kunden nach vorne pushen, wenn jeder in seinem stillen Kämmerchen sitzt und sich vor seinem Webcam versteckt und so weiter? Ja. Das klappt einfach nicht.
Es ist auch unfassbar nervenaufreibend, permanent mit Leuten nur zu zoomen.
Ja.
Zwischen Tür und Angel, also ihr kennt das ja hier auch. Ihr unterhaltet euch von denen, schreibt euch zu dem.
Genau.
Diese kurzen Wege sind oftmals sehr wertvoll und formen dann auch das Team.
Definitiv. Dann haben wir Mitarbeiter abgeschlossen. Jetzt natürlich super wichtig, welche Unternehmensform, ab wann GmbH, Einzelunternehmen, UG, das ist natürlich wieder auch Geschmackssache, aber da würde ich einfach mal deine Meinung wissen, GmbH, 12,5 brauchen wir ja auf der hohen Kante, wird am Anfang schwierig, wenn man kein Budget hat, wie startet man?
Ja, habe ich mir lange Gedanken gemacht über diese Frage. Ich würde sie jetzt so beantworten, aber das sind meine persönlichen Erfahrungen oder meine persönliche Meinung, ich würde am Anfang keine GmbH oder UG gründen. Ich würde ein Einzelunternehmertum gründen, weil ich zumindest von damals noch weiß, dass das Finanzamt und die Bürokratie dich auch ein paar Jahre in Ruhe lassen.
Definitiv.
So, du hast nämlich auch nicht so einen hohen bürokratischen Aufwand am Anfang. Wenn du eine GmbH sofort gründest oder sagen wir auch eine UG, da ist das ja fast identisch, dann musst du dich schon ein bisschen anders kümmern um alles. Also, um den Fokus auf den Kunden zu legen, sage ich persönlich, Einzelunternehmen.
Definitiv.
Wenn du mit jemandem zusammen gründest, dann würde ich wahrscheinlich schon erstmal zu UG tendieren. Ein Euro UG oder egal wie viel Euro ihr da eintragen wollt.
GbR machen ja auch viele. Was hältst du davon?
Ja, GbR machen auch viele, ist mir aber dann, weil jemand anderes mit drin ist, noch zu privat in der Haftung.
Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist ein Argument.
So.
Einer baut Scheiß und dann kannst du damit haften.
Genau.
Ja, okay.
Also da würde ich es, mit jemand anders würde ich es gleich professionell aufziehen.
Ja, ja.
Würde aber davon abraten tatsächlich. Ansonsten Einzelunternehmen. Wie siehst du das?
Safe. Das Gleiche. Also Einzelunternehmen. Ich bin großer Fan vom Einzelunternehmen. Deswegen, ich war ja sehr, sehr lange auch Einzelunternehmer.
Ja.
Switch zur GmbH muss natürlich irgendwann sein, aber ich bin ein bisschen zugespalten. Ich glaube, man kann ich kenne 2-3 Agenturen, die sind sehr, sehr groß und da haftet der Geschäftsführer volle Kanne. Klar, er ist versichert etc., ist natürlich ein hohes Risiko, aber es gibt viele Beispiele aus der Wirtschaft, wo auch Leute einfach eine OHG haben, also offene Handelsgesellschaft, die haften ja auch dann schon mit ein paar Euro. Mhm. Deswegen, ich bin gar nicht mehr so ein großer GmbH-Fan. Ist eine Ansichtssache einfach.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ist eine Ansichtssache. Ich glaube, für Kunden persönlich ist es immer gerade für große Kunden interessant, wenn du eben ein Haftungskapital einfach schon in der GmbH drin hast, logischerweise, sonst heißt du nicht mit beschränkter Haftung, aber generell, wenn du ein ordentlicher Unternehmer bist und du weißt, du lässt dir nie was zu Schulden kommen, kannst du auch ein Einzelunternehmer machen.
Ja, das ist auch das okay. Denke ich auch. Ja. Okay, cool, easy, ja. Dann natürlich so ein paar Soft-Themen, die wir noch gerade abarbeiten müssen, und zwar, wie wichtig sind Steuerberater, eine eigene Buchhaltung, Tool wie, weiß nicht, Safdesk, LexOffice, direkt von Anfang an LexOffice, oder hast du dann jungen Jahren alles selbst gemacht? Also ich habe immer Word-Dateien gemacht, 2-3 Jahre lang habe ich es bereut.
Ja.
Wir sind jetzt bei LexOffice zum Beispiel seit 7 Jahren oder so.
Ja. Also so ein Tool wie LexOffice, wir haben jetzt Fastbill.
Ist auch gut. Ist scheißegal.
Egal, aber es ist ein Tool, das würde ich euch definitiv empfehlen, allein für die Angebotserstellung, für die Rechnungserstellung. Ja. Word-Dateien haben wir auch lange Zeit gemacht. Ist natürlich jetzt weniger professionell. Am Anfang ist es auch okay. Wenn du jetzt, du hast ja am Anfang tausende Baustellen.
Ja, ne? Dann genau.
Dann ist es in Ordnung. Aber wenn du die Zeit hast und die Muße, stell dich gleich auf ein vernünftiges System ein. Bezüglich Steuerberater, Buchhalter würde ich empfehlen, tatsächlich mir jemanden zu suchen.
Safe.
Und einen Steuerberater zu suchen, weil deine Aufgabe ist nicht, die Steuern zu machen. Ja. Deine Aufgabe ist, Kunden zu suchen und Kunden zufriedenzustellen.
Frag vorher den Steuerberater, was er nimmt.
Ja.
Da gibt's nämlich auch so riesen Unterschiede. Also wir haben zum Glück einen guten Steuerberater, der ist halt sehr langsam, aber er ist halt günstig und er ist gut. Also schnell, gut und günstig gibt's nicht, ist klar.
Stimmt.
Und da muss man auch, da kann man auch viel Geld verbrennen, so eine Schnarschnase, die teuer ist. Und wir haben zum Beispiel einen guten, ich glaube, du hast ja auch einen super guten, das ist extrem wichtig, weil
Also gerade gute Steuerberater, also es gibt schon in diesem Gesetzesrahmen, wo wir uns ja bewegen oder Steuerberater sich bewegen müssen, da gibt es aber trotzdem schon Möglichkeiten, auch etwas für die Agentur zurückzugeben oder zu sparen. Ne?
Ja.
Wenn das der Steuerberater nicht weiß, hatten wir auch, also mein Steuerberater am Anfang hat mir beispielsweise nicht erklärt, dass die Handys über die Firma laufen sollten. Oh. Das klingt jetzt ganz banal, ne? Vielleicht weißt du das, sagst jetzt Martin, warum wusstest du das nicht? Aber am Anfang weißt du es vielleicht nicht. Und wenn du einen richtigen Steuerberater hast, der weist dich halt eben auf sowas eben mal hin.
Der berät dich auch. Also wenn du dann vom Einzelunternehmen zu GmbH gründen willst, da sollte ein Steuerberater dich gut beraten können, ab wann das sinnvoll ist und wann nicht.
Ja.
Also da gibt es so viele Sachen, aber ein guter Steuerberater, das ist extrem wichtig.
Ja.
Safe. Ja, super cool. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja, das ist jetzt ein harter Cut, aber wir haben so viel gelabert und so viele tolle Insights rausgebracht. Ich finde es immer bei dir super spannend, weil du hast jetzt schon 2 Agenturen gegründet. Du machst ein paar Millionchen im Jahr, das finde ich einfach ultra krass. Deswegen finde ich diese Insights immer sehr, sehr geil. Und es ist einfach, es hört sich leicht an. Du textest mich auch immer zu, geh auf Messen. Das zu meistern ist halt trotzdem extrem hart. Aber wenn man das meistert, und man muss jetzt nicht falsch verstehen, du musst nicht auf Messen gehen. Du kannst auch so erfolgreich sein, machst halt einen anderen Weg.
Absolut.
Aber das zu machen, und dann, es gibt ja Leute, die wollen unbedingt hier selbstständig sein, und wir haben es jetzt eigentlich mehr oder weniger aufgezeigt.
Auch. Durch die Tür gehen musst du halt alleine. Ne? Was wir hier machen, ist dir einen Rahmen zu geben, eine Orientierung.
Ja.
Klar, auf die Messen gehen. Das ist ja oftmals so, dass viele Buzzwords so in den Umlauf gebracht werden. Was sich dahinter, aber jetzt auch beim Thema Steuerberater, was sich dahinter verbirgt, das ist eigentlich auch sehr krass. Ne? Da musst du auch viel recherchieren, viele Anfragen stellen. Aber das ist so der Rahmen, wie wir, glaube ich, eine Agentur neu gründen würden mit null Budget.
Mit sehr wenig null Budget. Super, cool. Vielen Dank auch dir. Vielen Dank, lieber Zuschauer, Zuhörer. Und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein.
Ciao.